Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels. Hallo, herzlich willkommen, Frau Sauerbrei.
Hallo, guten Tag.
Frau Sauerbrei, die Omikron-Variante, die greift ziemlich um sich. Ich habe mir heute Morgen noch so ein paar Statistiken unserer Nachbarländer angeguckt. Das sieht wirklich aus wie diese vielbeschworene Wand. Und ich höre momentan täglich von roten Corona-Warn-Apps, von Familien, die in Quarantäne müssen. Und ich höre auch immer wieder diesen Satz, früher oder später wird es so gut wie alle jetzt doch nochmal erwischen. Ungutes Gefühl, ich will dann immer irgendwie meine Maske noch enger aufziehen. Wie geht's Ihnen gerade in dieser Situation?
Also ich rechne eigentlich auch fest damit, dass entweder ich oder eines der Kinder das noch bekommt. Ich muss aber sagen, ich habe so ein bisschen aufgehört, mich davor zu fürchten, weil ich denke, wir sind jetzt alle geimpft, wir sind geboostert, wir testen uns sehr regelmäßig und versuchen das natürlich möglichst nicht an vulnerable Personen weiterzugeben. Für mich selber habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so große Angst. Ich denke, na gut, dann im Notfall lege ich mich halt eine Woche ins Bett und muss ein paar Termine absagen, aber irgendwie bin ich nicht bereit, mein normales eben wieder so weit aufzugeben.
Ja, klingt nach einer Strategie, wirklich auch mit dem Virus zu leben weiterhin.
Ja, ich glaube, irgendwann müssen wir damit einfach anfangen. Das Virus wird nicht wieder weggehen. Da werden wir vielleicht später auch noch bei der Impfpflicht darüber sprechen. Aber das wird endemisch und ich glaube, da muss man einfach vielleicht jetzt auch so ein bisschen pragmatischen Umgang damit finden.
Ja, wir sprechen über die Themen dieses Tages, ob es pragmatisch wird. Gucken wir dann mal. Robert Habecks Klimapläne zum Beispiel stehen nämlich auf der Liste und die Berichterstattung über die Corona-Proteste, die ist gleich unser erstes Thema. Anna Sauerbrei aus der Chefredakteurin des Tagesspiegels ist heute Mittag mein Gast. Und Frau Sauerbrei, ich habe selber mal in einer Redaktion in Sachsen gearbeitet. Da war es gesetzt, dass wir, wenn wir von Demonstrationen berichten, immer von Sicherheitspersonal begleitet werden. Also Pegida war damals der Grund, dass das eingeführt wurde. Wie halten Sie es denn da beim Tagesspiegel?
Also wir haben darüber auch tatsächlich zuletzt sehr intensiv diskutiert, weil einer unserer Reporter, Julius Geiler, am 4. Dezember bei einer Querdenker-Demo in Berlin auch selber gemeinsam mit anderen Journalisten angegriffen worden ist. Einige der anderen Journalisten sind dabei auch leicht verletzt worden. Ihm wurde dabei das Handy aus der Hand gerissen, auf den Boden geworfen. Das waren wohl Neonazis, die auch von ihm und anderen dann erkannt worden sind. Und ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe heute Morgen auch nochmal mit ihm dazu telefoniert. Er sagt natürlich, als Journalist möchte er sich auch möglichst frei bewegen können auf solchen Demonstrationen. Er möchte möglichst lange unerkannt bleiben. Solche Demonstrationen sind ja auch sehr unübersichtliche Lagen häufig, wo sich Gruppen von Menschen sehr schnell bewegen. Da muss man hier hin und dorthin, muss schnell zu einer anderen Situation wechseln können, wo sich vielleicht gerade was tut, wo jemand spricht, oder wo es zu einem Handgemenge kommt oder wo Polizisten eingreifen, damit man das beobachten kann. Muss als Journalist dann selber immer wieder abwägen, wie nah geht man denn ran, wie viel Risiko setzt man sich aus. Und unser Reporter sagt einfach, es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn man dabei dann mehrere, vielleicht auch demonstrationsunerfahrene Sicherheitsleute im Schlepptau hat. Deswegen möchte er das im Moment nicht. Aber natürlich werden wir das weiter sehr, sehr eng beobachten und schauen, ob das auch weiterhin geht, denn die Zahl der Vorfälle nimmt leider zu.
Ja, und da geben Ihnen auch die Zahlen recht. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die macht da immer so ein Ranking und hat tatsächlich im Jahr oder nach dem Jahr 2020 Deutschland da runtergestuft. Denn es gab vor 2020 so ungefähr 13 Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten, zumindest gemeldete Übergriffe bei Demonstrationen. Im Jahr 2020 waren es dann 5-mal so viele. Also die Zahlen geben Ihnen da recht. Und Sie haben ja eben das konkrete Ereignis Ihres Reporters angesprochen und diese Demo-Bilder, da braucht man ja gar nicht in den Dezember zurückzugehen. Die sehen wir ja jetzt doch regelmäßig. Also jetzt gerade am Abend sind in Bautzen bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen auch 3 Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. Mit Flaschen und Pflastersteinen ist da geworfen worden. Im Raum Bautzen und Görlitz waren gut 6.000 Menschen unterwegs. Und es gab auch Demos an einigen anderen Orten, in Rostock, Braunschweig, Magdeburg. Sie merken, ich kann da immer weiter aufzählen. Wie gehen Sie denn damit um, mit solchen Berichten, dass Ihr Reporter sagt, er möchte da unbegleitet hin, weil das Sicherheitspersonal nicht geschult ist? Man könnte als Redaktion ja auch sagen, wir schulen jetzt Sicherheitspersonal und die sind dann eben, wenn wir wissen, da kommen Demos auf Abruf, wirklich bereit.
Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Er hat mir auch erzählt von einem Projekt aus der Zivilgesellschaft, das sich Between the Lines nennt. Das sind Leute, die einerseits Demo-Erfahrung haben, die andererseits aber auch ausgebildet sind in Sicherheitstechniken, in Kampfsport und die sich bereitstellen, Journalisten auf solchen Demonstrationen zu begleiten und es vielleicht ein bisschen unauffälliger und mit mehr eigener Erfahrung, mit mehr Gespür für die Situation zu tun. Da möchten wir jetzt auf jeden Fall weiter überlegen. Oder man muss eben selber sozusagen den richtigen Dienst finden. Das stimmt schon, der das dann machen kann. Weil ich glaube, gerade wenn man mit Kamera unterwegs ist, ist man eben sehr erkennbar auch als Journalist. Deswegen sind, glaube ich, gerade bei den großen Fernsehsendern eigentlich immer Teams dabei, aber auch als Printjournalisten sind wir ja mittlerweile keine Printjournalisten mehr, sondern eben vor allen Dingen auch Online-Journalisten und auch da wird natürlich gefilmt, also er filmt mit dem Handy und das war auch der Ausgangspunkt der brenzlichen Situation im Dezember, dass er eben gefilmt hat und dadurch auch als Journalist dann erkennbar wurde und angegriffen wurde. Von daher, das muss man auf jeden Fall weiter beobachten und immer wieder neu abwägen.
Jetzt ist gerade im Moment eine Pressekonferenz des Deutschen Journalistenverbands. Da geht es genau auch um dieses Thema. Und die geben heute einen Flyer raus, der informiert, wie sich zum Beispiel Polizei und Medienschaffende gut verhalten können. Also da geht es zum Beispiel darum, dass eben die Berichterstatterinnen und Berichterstatter auf Demos vorher den Kontakt zur Polizei suchen, damit man sich vielleicht schon mal gesehen hat, schon mal weiß, wo ist denn die Einsatzleitung für den Falle des Falles. Ist ja auch ganz wichtig, den Originalpresseausweis mitzuführen. Die Frage, die ich mir da trotzdem immer stelle, ist einerseits diese Logistik, weil das haben Sie selber angesprochen, Demonstrationen sind keine übersichtliche Lage, wo man einfach mal schnell der Polizei Hallo sagen kann, weil man die möglicherweise auch gar nicht direkt sieht. Aber auch dieses Problem, wie viel muss ich vorher absprechen? Muss ich mich vorher vielleicht sogar namentlich registrieren? Solche Überlegungen gibt es auch. Da ist aber dann so diese Abwägung, wie frei ist dann mein Zugang noch? Wie wägen Sie das denn ab, diese Idee vorher mit der Polizei in Kontakt zu treten, vielleicht auch sogar den Namen zu hinterlassen und dieser Idee wirklich frei, ohne dass jemand weiß, wer ist da, auf eine Demo zu gehen und von dort zu berichten?
Also ich finde das als Sicherheitsmaßnahme sinnvoll, auch wenn Journalisten natürlich nicht nur auf der Demonstration sind, um die Demonstranten zu beobachten, sondern auch das Verhalten der Polizei, denn es ist natürlich auch Teil der journalistischen Berichterstattung, wie fair, wie gut ist der Polizeieinsatz koordiniert. Trotzdem sagt mir auch unser Reporter, er macht das mittlerweile, gerade wenn er hat jetzt erzählt neulich von einem Fall in Brandenburg, in einer Kleinstadt, wo es sehr offensichtlich war, dass er der Einzige vor Ort war, die niemand kannte, der als Journalist deswegen noch stärker zu erkennen war, als wenn man vielleicht jetzt hier zu einer Demonstration in Berlin geht. Und da hat er auch die Einsatzleitung dann angesprochen und sich gemeldet und hat auch erzählt, dass die Polizei damit sehr gut umgegangen ist, dass sie sich auch tatsächlich dann ein bisschen gekümmert haben, ihn im Blick behalten haben, geguckt haben, dass er nicht aggressiv angegangen wird. Ich glaube, das macht schon Sinn, da in solchen Situationen dann die Kooperation mit der Polizei zu suchen. Und wenn man Fehlverhalten der Polizei bemerkt, heißt das ja dann nicht, dass man nicht drüber schreiben kann.
Anna Sauerbrei ist zu Gast heute Mittag. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels. Frau Sauerbrei, ich musste heute schmunzeln, als ich gelesen habe, wie Robert Habeck seine Pressekonferenz genannt hat, in der er sein Sofortprogramm gegen die Klimakrise vorstellen will. Eröffnungsbilanz Klimaschutz. Wie verstehen Sie denn das Wort Eröffnungsbilanz?
Ja, das ist wirklich ein ganz lustiges Wort, vor allem für jemanden, der wie Robert Habeck sich selbst ja als Sprachkünstler versteht und auch schon ein Gedichtband veröffentlicht hat, noch vor Beginn seiner politischen Karriere. Es ist tatsächlich ein sehr poetisches Wort, fast wenn man drüber nachdenkt. Ich glaube, das hat ja vor allen Dingen eine politische Funktion, jetzt die Erwartungen niedrig zu hängen und dann vielleicht mit Übererfüllung der niedrigen Erwartungen doch noch einen Erfolg einzufahren. So würde ich dieses Wort deuten und die Funktion dieser Pressekonferenz.
Ja, und spannend, dass Sie es als poetisch bezeichnen. Ich habe mich nämlich mal schlau gemacht. Es gibt dieses Wort. Tatsächlich ist es ein feststehender Begriff aus der Buchhaltung. Also aus der so eine Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen Rechnungsperiode erstellt wird. Also poetisch und bürokratisch vielleicht.
Ja, aber es macht ja, natürlich macht es auch irgendwo Sinn, erstmal zu gucken, wo stehen wir denn? Eigentlich wissen wir das ja auch in Sachen Klimaschutz, aber für ihn hat es natürlich nochmal diese zusätzlichen politischen Nutzen.
Ja, und jetzt ist ja gestern schon einiges von den politischen Plänen schon durchgesickert, aber wir möchten nochmal zusammenfassen, was diese Eröffnungsbilanz denn eigentlich möchte oder was Habeck gerade jetzt in der Pressekonferenz gesagt hat, die ist gerade zu Ende gegangen und Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio hat die verfolgt. Jürgen König, was hat Robert Habeck denn heute konkret vorgestellt?
Also er hat zunächst gesagt, erwartungsgemäß, dass der Klimaschutz in Deutschland weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Sprach von einem gehörigen Rückstand mit Blick auf die gesteckten Ziele zur CO2-Minderung und beim Ausbau erneuerbarer Energien. Man müsse wörtlich dreimal besser werden in allen Bereichen. Er sprach von einer gigantischen Aufgabe, die Ziele bis 2030 zu erreichen. Dies war also der erste Teil der Botschaft. Der zweite dann lautete eben, wir planen umfangreiche Sofortmaßnahmen, um die Rückstände aufzuholen. Dazu will Robert Habeck vor allem natürlich die erneuerbaren Energien ausbauen, will die Ausschreibungsmengen für erneuerbaren Strom aus Wind und Sonne erhöhen. Bei gewerblichen Neubauten soll eine Solaranlage Pflicht werden, bei privaten Neubauten soll sie immerhin die Regel werden. Und auch das ein Großprojekt, Robert Habeck will erreichen, dass 2% der bundesdeutschen Fläche tatsächlich für Windkraftanlagen bereitgestellt werden. Im Moment, so sagte er, seien es nur 0,8% der Flächen, die, auf denen also wirklich die für Windkraftanlagen ausgewiesen wurden, so muss man sagen, tatsächlich stehen eben nur auf 0,5% der Bundesflächen Windkraftanlagen. Dieses 2%-Ziel, das ja schon existiert, das würden lediglich, so Habeck, Hessen und Schleswig-Holstein erreichen. Und die weiteren Großthemen wurden dann nur gestreift. Intensivierung der Wasserstoffstrategie, die kommunale Wärmeplanung soll modernisiert werden, ein neues Gebäudeenergiegesetz, jährlich 100.000 Ladepunkte zur E-Mobilität und so weiter. Das Ganze in einem Oster- und in einem Sommerpaket. Auch das, da sind wir wieder bei den lyrischen Begriffen, waren Begriffe, die Robert Habeck benutzte. Sprich, bis Ostern soll ein Gesetzentwurf auf dem Tisch liegen, der dann bis zur Sommerpause durchs Parlament gehen kann. Im Sommer folgt dann ein nächstes Paket mit Gesetzesvorschlägen. Also in diesem Jahr soll, so Robert Habeck, sehr, sehr viel passieren.
Und trotzdem, Sie haben es ja erwähnt, dass das Ministerium verlauten lässt, dass da ein drastischer Rückstand aufzuholen ist. Frau Sauerbrei, wie würden Sie das denn lesen? Ist es ehrlich und transparent zu sagen, die Klimaziele 2022, die werden wir verfehlen? Oder ist das politische Taktik, um dann doch eben nicht so schnell liefern zu müssen?
Nein, ich glaube, es ist schon richtig, dass es diesen Rückstand gibt. Das Gesetz, an dem sich jetzt die Reduktionsmengen auch orientieren, also die CO2-Neutralität bis 2045, ist ja ein Gesetz der Vorgängerregierung, noch der Großen Koalition, das dann nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil nachgebessert wurde. Und schon die Große Koalition konnte diese Ziele in den vergangenen Jahren ja nur mit sozusagen Hilfe der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einhalten. Im Jahr 2021 wurden die Ziele dann schon wieder gerissen, auch durch die das Aufholen der Wirtschaft. Und der Ausbau der Windkraft geht tatsächlich auch in den vergangenen Jahren schon viel schleppender voran, als es auch die Große Koalition eigentlich gewollt hätte. Das hat Robert Habeck jetzt nochmal festgestellt. Und da müssen einfach auch die Bundesländer jetzt teilweise mitziehen. Und dann natürlich muss das Baurecht und die Abstandsregeln so geändert werden, dass dann auch tatsächlich auf den ausgewiesenen Flächen was entstehen kann.
Jürgen König, wie fallen denn die Reaktionen aus? Luisa Neubauer hat sich gestern schon sehr kritisch geäußert. Wer reagiert sonst wie auf Robert Habecks Pläne?
Naja, die Pressekonferenz ging wirklich vor 5 Minuten gerade zu Ende. Also so viele Reaktionen gibt es noch nicht. Was während dieser Pressekonferenz sich einfach durch die Fragen der Journalistinnen und Journalisten schon herauskristallisierte, sind vor allem 2 Großthemen, nämlich zum einen die Akzeptanzfrage, wie gerade zum Beispiel beim Thema Windradbau und auch das Großthema Arbeitskräftemangel könnte ein wirkliches Großproblem werden beim Umsetzen dieser ehrgeizigen Pläne. Was Luise Neubauer von Fridays for Future ja gestern schon oder auch früher schon beklagt hatte, eben, dass die neue Bundesregierung unmittelbare Wege zum Klimaschutz nicht gegangen wäre. Also ein Beispiel nur das Tempolimit auf Autobahnen. Darum ging es heute nicht. Also diese großen Themen, die heute kritisch gefragt wurden, waren Akzeptanzprobleme. Wie will man das umsetzen? Dazu sagt Robert Habeck, ich werde mich bemühen, soweit es geht, in Diskussionsrunden dafür zu werben, auch mit den Landesregierungen zu werben. Das Thema Arbeitskräftemangel sah auch Robert Habeck als ein wirkliches, gefährliches Problem an.
Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio und Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Danke. Streiten und ringen, das sind so die Vokabeln, die gerade verwendet werden, um zu beschreiben, wie die Fraktionen im Bundestag so miteinander umgehen, um zu klären, wie es mit der geplanten allgemeinen Impfpflicht weitergehen soll. Die Ampelfraktionen, die möchten gern einen fraktionsübergreifenden Entwurf ausarbeiten. Die Union will das nicht und plädiert eher für eine Impfpflicht für Menschen ab 50. Anna Sauerbrei, die stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels, ist heute zu Gast in der Sendung. Frau Sauerbrei, in unserer Redaktionssitzung fiel heute der Ausdruck, das ist ein Blame Game bei der Impfpflicht. Also so diese Vorstellung, die Union versucht jetzt die Ampel unter Druck zu setzen mit anderen Vorschlägen, versucht sie da so vor sich herzutreiben. Würden Sie diese Wahrnehmung teilen?
Blame Game weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es so eine Art organisierte Verantwortungslosigkeit, weil keiner in die Vorhand gehen will und einen Vorschlag machen möchte. Also einerseits im letzten Herbst und beginnenden Winter, als den Deutschen und auch der neuen Bundesregierung dämmerte, dass die Lage wirklich dramatisch ist und der Stand der Impfung in Deutschland nicht ausreichen wird, um die nächste Welle abzuwenden, hatten ja plötzlich alle dann doch einen Konsens gefunden oder bewegte sich die Politik in die Richtung, wir brauchen eine Impfpflicht. Und den ersten Vorschlag machen möchte aber jetzt anscheinend doch keiner. Olaf Scholz, der damals gesagt hat, er strebe an, dass die Impfpflicht bis Februar oder spätestens März kommen soll, der hat sich auch jetzt nicht mit einem konkreten Vorschlag nach vorne gewagt. Karl Lauterbach macht das jetzt sozusagen für die Bundesregierung, betont aber, er mache das nur als einfacher Abgeordneter. Dahinter steckt natürlich auch, dass man den Streit mit der FDP vermeiden will. Also so richtig nach vorne gehen möchte keiner. Natürlich ist das Thema heikel, aber es muss eben auch ausdiskutiert und entschieden werden jetzt.
Und auch die Union ist sich da als Oppositionspartei gar nicht einig. Es gab heute unterschiedliche Meldungen. Thorsten Frey von der CDU sagt, die Union erarbeitet keinen eigenen Gesetzesentwurf. Sein CSU-Kollege Pilsinger, der war vorher zitiert worden und hat gesagt, die Union plant einen eigenen Antrag für eben eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren. Also müsste sich die Union da vielleicht erstmal selbst blamen, um beim Wort zu bleiben, oder erstmal selbst klarkriegen, was ist denn unsere Position als Opposition?
Genau, also das wäre auch schon mal wichtig. Ich glaube, da sollte jetzt wirklich einfach Leute Vorschläge machen, sollten auch mit ihrem Namen dafür stehen. Und gerade diese unterschiedlichen Modelle gegeneinander abzuwägen, ist ja eigentlich sehr, sehr interessant. Also von keine Impfpflicht über eine ausgeweitete Impfpflicht für bestimmte Gruppen, nochmal über das hinaus, was wir jetzt schon haben für Menschen, die mit vulnerablen Personen arbeiten, bis hin eben zu einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahre, was ja auch einer von zwei Vorschlägen des Ethikrates war. Und das würde ich eigentlich sehr gerne im Parlament diskutiert sehen. Es muss halt nur Leute geben, die sich wie Wolfgang Kubicki von der FDP mit anderen im Abgeordneten zusammenschließen und dann ganz konkret aufschreiben, was sie denn möchten und was sie auch diskutiert sehen möchten.
Und wie sehen Sie das allgemein? Das ist ja so das erste große Thema, was auch die Ampel schon auf eine Probe stellt. Ich meine, Corona allgemein stellt die Ampel natürlich auch auf eine Probe, aber da geht es ja ganz konkret um die Frage, wie wird es umgesetzt? Was sind die Pläne? Übersteht die Koalition diese Probe unbeschadet?
Ich glaube schon, der politische Vorteil bei diesem Thema ist, dass das ja gleich von Beginn an zur Gewissensentscheidung der einzelnen Abgeordneten erklärt wurde, was ja auch nicht falsch ist bei so einem Eingriff in die medizinische Selbstbestimmung der Bürger. Von daher wird die Fraktionsdisziplin da ohnehin aufgehoben sein. Die Abgeordneten können sich individuell dann den verschiedenen Anträgen zuordnen, sodass es nicht zu diesem ja durchaus möglichen Gegeneinander zwischen der FDP-Fraktion, wo es sicherlich eher eine Mehrheit gegen eine Impfpflicht gibt, und SPD und Grünen, wo ich eher eine Mehrheit für eine Impfpflicht vermuten würde, dann gibt. Also die Koalition wird es nicht spalten. Aber natürlich ist so ein bisschen dieses Rumgeeier schon auch der Tatsache geschuldet, dass es eben da unterschiedliche Meinungen innerhalb der Ampelkoalition gibt.
Die stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels ist heute Mittag in der Sendung zu Gast, Anna Sauerbrei. Frau Sauerbrei, ich kenne Leute, die stellen sich jedes Jahr Erinnerungswecker, damit sie den Stromanbieter wechseln können und dafür dann Prämien als Neukundin bekommen. Wie oft wechseln Sie denn so Ihren Stromanbieter?
Nee, tatsächlich nicht. Also so professionell betreibe ich das nicht. Wir haben jetzt kürzlich einmal gewechselt zu einem Ökostromanbieter und dabei bleibt es dann jetzt erstmal.
Dann sind Sie wahrscheinlich auch bei der, ich sag's mal, faulen Mehrheit, die einmal da ist und dann da bleibt. Aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich jetzt tatsächlich unfreiwillig neue Anbieter suchen. Das ging ja durch die Medien. 8 Billigstromanbieter haben nämlich Insolvenz angemeldet wegen der hohen Energiepreise. Sind die kaputt gegangen? Und die Süddeutsche Zeitung hat mal durchgerechnet, was das für die Kundinnen und Kunden bedeutet. Ramona Westhoff beschäftigt sich heute für uns mit dem Thema. Ramona, was genau ist denn das Problem dabei, dass die Stromanbieter kaputt gehen?
Wem der Stromanbieter oder der Gasanbieter kündigt, der oder die landet erstmal im Basistarif. Das ist dieser Tarif, den man automatisch hat, wenn man keinen anderen Vertrag abgeschlossen hat. Und die sind eben in vielen Gegenden teurer als die Tarife, die man sich rausrecherchieren kann. Und diese Basistarife, die, das schreibt zum Beispiel die SZ, die sind gerade in vielen Gegenden nochmal sehr viel teurer geworden. Die SZ nennt da das Beispiel Stadtwerke Schwäbisch Gmünd, die aktuell sogar nur diese Basisversorgung anbieten für NeukundInnen. Und das mit einem besonders teuren Vertrag für NeukundInnen im Vergleich mit Altkundschaft, die diesen Basisvertrag hat. Die rechnet es vor einer Familie mit durchschnittlichem Gasverbrauch. Die zahlt dann statt knapp 2.000 Euro im Jahr fast 8.000 Euro. Und so ein Unterschied zwischen Bestands- und Neukundschaft in der Grundversorgung gibt es aktuell bei mehreren Anbietern. Da wird das Portal Check24 zitiert. Die Gaspreise seien da eben wie in dem Beispiel 3- bis 4-mal so teuer. Bei den Strompreisen ist der Unterschied ein bisschen kleiner. Und die Versorger, die begründen das auch mit den gestiegenen Energiepreisen. Dadurch, dass so viele Anbieter aussteigen, rutschen mehr Haushalte in die Grundversorgung. Und für die müsse man dann jetzt eben teurere Energie zukaufen. Es ist noch nicht geklärt, ob das rechtlich haltbar ist. Und es gibt auch Kritik von VerbraucherschützerInnen natürlich. Die Bundesnetzagentur sieht die teureren Verträge kritisch. Und vielleicht noch ein kurzer Tipp von den Verbraucherzentralen. Man muss natürlich nicht in der Grundversorgung bleiben. Es macht jetzt auch gerade mit den gestiegenen Preisen immer noch Sinn, sich ein bisschen zu informieren. Man findet keine ganz günstigen Tarife, aber zumindest günstiger als die Grundversorgung im Zweifel. Und da kann es dann Sinn machen, auf eine kurze Laufzeit zu achten, um dann eben, wenn die Energiepreise sich entspannt haben, wieder zu wechseln.
Und jetzt berichtet Ihre Zeitung, Frau Sauerbrei, der Tagesspiegel heute, dass die Regierung einen Energiekostenzuschuss plant für ärmere Haushalte, um die Inflation abzufedern. Erstmal aber auch nochmal die Frage an Ramona Westhoff. Sie haben sich damit befasst. Kann so ein Energiezuschuss das Problem tatsächlich lösen oder abfedern?
Abfedern vielleicht, aber in ganz, ganz, ganz geringem Maße. Also der Tagesspiegel schreibt jetzt, dass diese Planungen eben ganz konkret sind, von denen man ja vorher schon gehört hat, beruft sich da auf Regierungskreise. Allerdings aber eben nur für Haushalte, die in letzter Zeit Wohngeld bekommen haben. Und jetzt bekommen ja zum einen nicht alle Haushalte mit wenig Einkommen auch Wohngeld. Und bei so starken Preissteigerungen dürften auch viele andere Haushalte mit mittleren Einkommen Probleme bekommen. Und die Zahlen, die der Tagesspiegel nennt, die sind auch eher gering verglichen mit den starken Preissteigerungen, die wir eben gehört haben. Ein 4-Personen-Haushalt würde zum Beispiel nur einmalig 245 Euro bekommen.
Ja, Frau Sauerbrei, klingt nicht nach einer Patentlösung. Haben Sie noch andere Ideen, wie man das angehen könnte? Muss man dann den Verbraucherinnen und Verbrauchern vermitteln, billiger ist nicht besser? Oder wie würden Sie da rangehen?
Ich glaube, eine Patentlösung gibt es nicht. Das sagen ja auch die Verbraucherschützerinnen, mit denen die Süddeutsche Zeitung gesprochen hat, dass es da oft dann wenig Möglichkeiten gibt, wenn man in diese Grundversorgungstarife reinrutscht. Man kann halt versuchen, so das Übliche zu machen, um Energie zu sparen. Einfach darauf achten, dass man die Lichter ausschaltet und die Heizung ausschaltet, wenn man rausgeht. Vielleicht auch nochmal einen anderen, günstigeren Tarif zu finden. Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, ein Problem, was auch die Politik eher langfristig angehen muss. Also ich finde es sehr gut, dass jetzt mal ein Einstieg gemacht wird in die Unterstützung. Aber wie die Kollegin ja auch schon gesagt hat, das wird vorne und hinten nicht reichen. Also das Plus bei den Energiekosten wird eher so zwischen 300 Euro, 400 Euro oder sogar noch mehr pro Jahr mehr gerechnet für einen durchschnittlichen Haushalt. Das ist natürlich erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann wird man langfristig gucken müssen, dass die Energie einfach wieder günstiger wird. Auch dafür werden ja jetzt erste Ansatzpunkte gemacht, indem die erneuerbare Energienumlage abgeschafft werden soll. Und auch der Ausbau der erneuerbaren Energien kann natürlich langfristig dazu beitragen, dass die Energiekosten sinken. Aber das ist natürlich jetzt eher über das nächste Jahrzehnt gedacht, als jetzt für dieses oder nächstes Jahr. Von daher, da muss die Politik wahrscheinlich einfach ganz konkret was tun und eben ärmere Haushalte unterstützen.
Danke, Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel und danke an Ramona Westhoff. 20 Jahre gibt es das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba jetzt schon. Genau heute, vor 20 Jahren, am 11. Januar 2002, sind nämlich die ersten Gefangenen in das Camp gebracht worden. Guantanamo, das ist so ein Wort, das bei mir sofort dunkle Bilder im Kopf auslöst. Also ich muss da direkt zum Beispiel an das sehr viel berichtete Waterboarding denken. Wie geht's Ihnen da, Frau Sauerbrei?
Ja, das ist ein wahnsinnig mächtiges Symbol geworden. Man denkt an das Waterboarding, man denkt an die berühmten Fotografien von knienden Häftlingen unter freiem Himmel in orangefarbenen Gefangenenanzügen. Und all diese Bilder stehen, glaube ich, für eine innere Verunsicherung des Westens und für einen Schaden, den auch die westlichen Demokratien im Inneren durch den Krieg gegen den Terrorismus nach den Anschlägen des 11. September genommen haben.
Trotzdem frage ich mich, warum ist das so? Da sitzen immer noch 39 Menschen. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, Guantanamo bis zum Ende seiner Amtszeit schließen zu wollen. Das hat aber auch schon Barack Obama angekündigt, hat es nicht gemacht oder nicht geschafft, wie man das sehen will. Warum ist, ja, Sie haben es benannt, dieser moralische Makel des Westens eigentlich immer noch da?
Ja, also auch Obama hatte ja schon kurz nach Beginn seiner Amtszeit als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Dekret unterschrieben zur Schließung des Gefangenenlagers. Das Problem, was sich dann ganz konkret stellte, dass es eben Länder brauchte, die diese Menschen, die dort gefangen waren, zurücknehmen. Und das hat man einfach in ganz vielen Fällen nicht geschafft, dass die Herkunftsländer diese Häftlinge zurücknehmen. Es gab großen innenpolitischen Widerstand, nicht zuletzt von den Republikanern in den Vereinigten Staaten. Man wollte nicht, dass diese Gefangenen, wie es ja ursprünglich geplant war, im Land bleiben, vor anderen Gerichten Prozesse bekommen und dann womöglich in reguläre Gefängnisse überführt werden können, wenn sie denn verurteilt würden. Es war tatsächlich vor allen Dingen das praktische Problem, das dazu geführt hat. Einige europäische Staaten haben angeboten, solche Gefangenen aufzunehmen. Auch da gab es dann wiederum innenpolitische Debatten. Und deswegen sind eben immer noch diese 39 übrig. Das ist einer der Hauptgründe.
Und es stellt sich auch nicht nur die Frage nach denen, die dort noch sind, sondern auch nach denen, die an Folter beteiligt waren. Wir hatten heute Morgen den Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek bei uns im Programm. Der hat das European Center for Constitutional and Human Rights gegründet und befasst sich auch mit Guantanamo. Und der hat eine Idee, wie die an Folter beteiligt waren, zur Rechenschaft gezogen werden können.
Und wenn man sich die Geschichte der letzten Jahrzehnte anschaut, ein Pinochet oder die argentinischen Militärs wurden 30, 40 Jahre nach ihren Verbrechen noch vor Gericht gestellt. Und das ist heute nach heutigem Recht möglich. Also es ist möglich, wenn Menschen, die damals an Folter beteiligt waren, zum Beispiel nach Europa reisen, die hier vor Gericht zu stellen. Und dafür arbeiten auch Organisationen wie die meine.
Wäre das ein gangbarer Weg?
Also rechtlich kann Herr Galek das bestimmt sehr viel besser beurteilen als ich, wenn er sagt, dass es möglich ist. Er ist ja tatsächlich einer der wichtigsten Experten auch für internationales Strafrecht. Dann wird es da sicherlich rechtliche Wege geben. Die Frage ist halt, passiert das tatsächlich? Also wenn dann Leute Menschen, die an Folter beteiligt waren in Guantanamo, würden sie wirklich nach Europa einreisen und dann hier verhaftet werden? Das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber es wäre natürlich interessant, das Ganze zu verfolgen. Und es wäre natürlich auch ein also diplomatisch sehr, sehr schwierig, wenn jetzt dann amerikanische Mitarbeiter dieses von Guantanamo hier in Deutschland vor Gericht gestellt würden. Es wäre sicherlich ein großer Stresstest für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Es haben sich zwar immer wieder deutsche Politiker, auch Angela Merkel zuletzt sehr, sehr deutlich gegen dieses Folter- und Gefängnis, wo Leute unrechtmäßig inhaftiert sind, ausgesprochen. Aber so, das wäre natürlich schon nochmal was anderes, wenn dann tatsächlich auch ein Gerichtsverfahren hier stattfinden würde.
Und Sie schreiben gerade ein Buch, da begleiten Sie eine, wie Sie es nennen, neue Politikergeneration beim Politikmachen. Annalena Baerbock, Jens Spahn, Christian Lindner zum Beispiel. Das heißt Machtwechsel, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert. Das erscheint im Sommer bei Rowohlt und das erscheint jetzt nicht ganz so assoziativ, dass ich das jetzt nenne. Sie haben aber selber vor der Sendung gesagt, dass da tatsächlich Guantanamo als Symbol auch eine große Rolle spielt für diese Politikergeneration, die Sie da begleiten. Warum?
Ja, der 11. September spielt eine große Rolle und natürlich alles, was folgte. Das ist eine Generation, die sogenannte Generation X, die jetzt in wichtige Ämter und Funktionen aufgerückt ist in Bundestag und Bundesregierung. Das sind Politiker wie Annalena Baerbock, Lars Klingbeil, Carsten Lindemann, Marco Buschmann, Christian Lindner natürlich. Und all die waren so um die 20 in ihren frühen Studienjahren, als das passierte. Und ich glaube, es war ein Ereignis, was sie sehr stark geprägt hat. Also ältere Politiker, mit denen ich auch gesprochen habe, schauen manchmal so ein bisschen herablassend auf diese Generation und sagen, na ja, was haben die schon erlebt, die jungen Leute? Also kein Krieg, die Wende war schon rum, die sind geboren worden sozusagen nach dem sogenannten Ende der Geschichte. Ein Wort von des amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama, also sozusagen den Sieg der Demokratie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bezeichnete, die sind doch sozusagen mit dem goldenen Löffel im Mund groß geworden. Aber wenn man genauer hinguckt und sich überlegt, was nach dem 11. September 2001 alles passiert ist in westlichen Ländern, ist, glaube ich, genau das, was die Generationen geprägt hat, dass es eben eine starke Verunsicherung der Demokratie gab in sich, dass sich westliche Demokratien gefragt haben, wer sind wir eigentlich, was dürfen wir, wie gehen wir mit diesen Gefahren um. Viele von denen haben auch persönlich das erlebt, Lars Klingbeil zum Beispiel war am 11. September in New York in einem Büro, auch in einem anderen Hochhaus. Annalena Baerbock war 2005 bei den Anschlägen in London vor Ort und hat es auch sehr hautnah miterlebt, wie da Verletzte durch die Straßen gegangen sind und versorgt wurden. Und dann eben diese Frage, wie stabil ist eigentlich die Demokratie? Und ich glaube, das ist was eigentlich diese Generation sehr stark prägt, ist, dass sie wissen, dass diese Demokratie nicht perfekt ist und dass sie ständig angefochten ist. Und das prägt auch ihre Politik, glaube ich.
Machtwechsel, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert. Das ist das neue Buch von Anna Sauerbrei und es erscheint im Sommer bei Rowohlt. Anna Sauerbrei, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels, war mein Gast in dieser Stunde. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Sauerbrei.
Gerne, gerne bald wieder.